Der Predigttext steht heute in dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 8 bis 19 und ist nach der Neuen Leben-Übersetzung. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Dieser antwortete: Als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, sagte Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht, und deshalb habe ich davon gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau: Was hast du da getan? Die Schlange verleitete mich dazu, antwortete sie. Deshalb aß ich von der Frucht. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du unter allen zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf dem Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Da sprach er zu der Frau: Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Acker deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon zu ernähren. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen, doch du musst dich vom Gewächs des Feldes ernähren. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiße deines Angesichts arbeiten müssen, um dich zu ernähren, bis zu dem Tag, an dem du zum Erdboden zurückkehrst, von dem du genommen wurdest. Denn du bist aus Staub und du wirst wieder zu Staub werden.
Guten Morgen. Ein Begriff, den wir dank der Corona-Pandemie kennen, ist der des neuen Normals. Ein neues Normal wurde ja oft beschworen, dass es darum geht, jetzt ein neues Normal zu finden. Ausgedrückt werden soll damit, dass nach der Pandemie oder zum Teil auch schon in der Pandemie Dinge zur Normalität werden, die vorher nicht unbedingt Teil unseres Alltags waren oder Teil der Routine, die man als Mensch so hat. Ich mache mal ein Beispiel. Zu einem neuen Normal in oder nach der Pandemie kann zum Beispiel gehören, dass auch nach Corona mehr Unterricht digital stattfindet oder dass es auch nach Corona normaler ist, im Homeoffice zu arbeiten. Auch wenn es vorher nicht unbedingt das Normale war. Ein neues Normal. Und genau der Begriff ist der perfekte Begriff, um das zu beschreiben, worum es in diesem Text, den Solly gerade vorgelesen hat, geht. Das, was Gott den Menschen erklärt, wie ab jetzt die Welt funktionieren wird. Nämlich anders als vor dem, was man Sündenfall nennt, worum es letzte Woche ging. Das, was für uns als Menschen heute völlig normal ist, wie die Welt halt so funktioniert, das war eigentlich nicht immer normal. Es war nicht, wie die Welt ursprünglich von Gott gedacht war. Angie hat letzte Woche darüber gepredigt, wie die gesamte Menschheit zu dem Zeitpunkt bestehend aus zwei Personen Gottes einzige Regel gebrochen hat. Diese einzige Regel sah so ein bisschen platt formuliert so aus: Ihr dürft machen, was ihr wollt. Also im Prinzip wirklich komplett, was ihr wollt. Ihr dürft essen, was ihr wollt. Ihr dürft genießen, was ihr wollt. Alles um euch rum nutzen. Alles um euch rum ist für euch gemacht. Die ganze Natur. Nutzt sie. Genießt sie. Genießt einander. Genießt meine Gegenwart, aus Gottes Sicht gesprochen. Alles ist für euch Menschen da. Nur haltet euch von einem Baum fern, dem Baum der Erkenntnis. Esst nicht von dieser Frucht. Das war die einzige Regel. Eigentlich gar nicht so schwierig. Und diese einzige Regel hatten die ersten beiden Menschen gebrochen. Und mit dem Wachstum der Menschheit wuchsen dann irgendwie auch die Menge an Regeln und auch die Menge an Regelübertretungen. Aber keine Regelübertretung war so folgenreich wie diese erste. Und diese Folgen der Regelübertretung, die Konsequenzen, die daraus entstanden, die schauen wir uns heute an. Und zwar unter drei Punkten: zerstörte Beziehung, ein neues Normal und wiederhergestellte Beziehung. Erster Punkt: zerstörte Beziehung. Ich gebe euch eine kleine Wiederauffrischung von letzter Woche. Mit dieser Regelübertretung hat aus biblischer Sicht alles Schlechte begonnen, alles Böse, der ganze Mist und das ganze Misstrauen. Mit dieser Regelübertretung hat das Einzug in Gottes perfekte Welt erhalten. Darin hat alles Übel aus biblischer Sicht ihren Ursprung, seinen Ursprung. Und zwar einfach dadurch, dass Adam und Eva nicht auf Gott gehört haben, sondern lieber der Schlange vertraut haben. Diese Schlange wird in der Bibel auch als das Böse oder der Teufel, der Satan identifiziert. Nicht so sehr jetzt in dem Text hier, aber in anderen Bibeltexten, die auf den Sündenfall Bezug nehmen. Und die Schlange hatte den Menschen ein Versprechen gemacht. Und zwar: wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Denn wenn ihr davon esst, werdet ihr gut und böse unterscheiden können. Und damit weckt die Schlange gegenüber den Menschen so ein Misstrauen. Ein Misstrauen gegenüber Gott, denn mit dem, was sie sagt, drückt sie aus: Gott will nicht, dass ihr die Fähigkeit bekommt. Deswegen hat er euch das verboten. Er will euch was vorenthalten. Er meint es nicht gut mit euch. Und den Zweifel sät sie in den Menschen und die Frucht davon geht sehr schnell auf. Und sie steigen voll drauf ein, die Menschen, misstrauen Gott und essen von der Frucht, von der sie nicht essen durften. Jetzt ist es nicht so, dass Gott irgendwie so sau nachtragend wäre oder so und Jahrtausende später immer noch schmollt und deswegen haben wir jetzt immer noch mit den Konsequenzen von dem, was Adam und Eva getan haben, zu leben. Sondern dieses Misstrauen, Angie hat es auch formuliert als, dass der Mensch selbst gut und böse definieren will, was eine Sache ist, die nur Gott zusteht, ist der Kern menschlicher Sünde. Nicht akzeptieren zu wollen, dass Gott Gott ist und dass ich Mensch bin. Und dieser Kern, dieses Misstrauen, das entzieht einer funktionierenden Beziehung zu Gott einfach den Boden weg. Die Grundlage wird weggenommen. Und wenn diese Grundlage nicht da ist, dann hat es ganz automatisch bestimmte Konsequenzen. Und um die geht es hier im Text. Gut und böse unterscheiden und auch definieren zu können, das fanden Eva und Adam sehr verlockend. Dabei war es, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, eine komplette Quatscheigenschaft für die. Denn in ihrer Welt, im Garten Eden, ja, da gab es nur gut. Alles an der Schöpfung war gut, das sagt Gott selbst, nach jedem Schöpfungstag. Sie mussten gut und böse überhaupt nicht unterscheiden können. Es gab ja nur gut. Es war so eine nutzlose Eigenschaft und trotzdem fanden sie es irgendwie sehr verlockend, weil sie gerne sein wollten wie Gott. Es ist irgendwie, auch wenn es wirklich ein absurdes Beispiel ist, wie als würde man einem Löwen beibringen, wie man sich Schuhe bindet. Wofür muss er das können? In seiner Welt existieren Schuhe nicht. So wie bei Adam und Eva nur gut existierte. Es war wirklich absurd, gut und böse unterscheiden wollen zu können. Können zu wollen. Aber das umso bitterere an der Aussage der Schlange ist vor allen Dingen die tiefe Lüge, die dahinter steckt. Nämlich, dass die Menschen mit dieser Fähigkeit sein würden wie Gott. Ja, okay, die beiden konnten jetzt scheinbar gut und böse unterscheiden. Aber was Gott zu Gott macht, ist doch nicht nur diese eine Eigenschaft, oder? Und außerdem, Gott hat den Menschen ihm ähnlich geschaffen. Die Menschen im Garten Eden waren Gott schon ähnlich, das sagt er selbst. Er sagt, ich will Menschen schaffen, die uns ähnlich sind. Und es zeigt sich vor allen Dingen, finde ich, in einer sehr großen Eigenschaft oder Tatsache, nämlich, dass der Mensch im Garten Eden in perfekter Beziehung lebte. Und zwar untereinander als Menschen, zwischen Adam und Eva, zwischen Mensch und der Natur und der Tierwelt war die Beziehung perfekt und dann vor allem auch zu seinem Schöpfer, zu Gott. Er war geschaffen als Spiegelbild von Gott. Alle Beziehungen waren intakt und das ist eine wirklich göttliche Eigenschaft. Diese neue Fähigkeit, Gut und Böse unterscheiden zu können, war entsprechend nicht in erster Linie ein Gewinn, sondern vor allem ein großer Verlust. Denn im Gegensatz, oder im Gegenzug vielmehr, zerbrachen all diese intakten Beziehungen. Plötzlich versteckten sie sich vor Gott. Damit beginnt unser Bibeltext. Sie wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben und wissen, dass sie schuldig sind und können die Anwesenheit Gottes nicht mehr ertragen und verstecken sich im Busch. Adam, wo bist du? Fragt Gott. Man muss sich das mal vorstellen. Wie traurig muss Gott in diesem Moment gewesen sein? Der Schöpfer, der seine über alles geliebten Menschen suchen muss, weil sie Angst vor ihm haben. Der es aushalten muss, dass die beiden unter einer Milliarde guter Optionen, die sie gehabt hätten, die wirklich einzig Beschissene gewählt haben. Nämlich ihm zu misstrauen und selber Gott sein zu wollen und dann auch noch zu denken, Gott meint es nicht gut mit uns. Aber auch untereinander ist die Beziehung kaputt, zwischen den Menschen. Das zeigt sich sehr, sehr gut an diesem Dialog, der hier wiedergegeben wird. Gott fragt Adam, Adam, hast du von der Frucht gegessen? Und Adam, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die hat mir davon gegeben. Die ist schuld. Und zwischen den Zeilen, er sagt damit auch, Gott, du bist schuld. Die du mir gegeben hast, hättest mir die Frau ja nicht geben müssen. Was kann ich dafür? Und dann fragt er Eva, Eva, stimmt es? Und Eva, die Schlange, die hat mich dazu verführt. Die ist schuld. Da ist kein Vertrauen mehr, sondern Misstrauen und Schuld immer bloß weiterschieben. Ich bin's nicht gewesen. Die Beziehung ist kaputt. Und selbst die Beziehung zur Natur ist zerstört. Das wird sich gleich noch mehr zeigen. Durch den Sündenfall, dieses Gott ein Misstrauensvotum ausstellen, ist die perfekte Beziehung zwischen Gott und Mensch, Mensch und Mensch und Natur und Mensch zerbrochen. Und das hatte Konsequenzen, die Gott hier im Text eindrücklich erklärt. Es hatte Konsequenzen für die Schlange, für die Frau, für den Mann und interessanterweise für den Boden. Und was hier beschrieben wird, das ist, was man ein neues Normal nennen könnte. Zweiter Punkt. Das, was vorher mal normal war im Garten Eden, in dem, was in der Bibel als Paradies beschrieben wird, nämlich perfekte Beziehungen in alle Richtungen, das war jetzt nicht mehr normal, sondern etwas Neues wurde zum Normal, zum Alltäglichen, nämlich zerstörte Beziehungen in alle Richtungen. Vor allem gegenüber Gott, aber auch untereinander und gegenüber der Natur, der Umwelt. Und was Gott hier im Text zu Adam und Eva sagt, fast wie so ein Fluch, sind letztlich einfach die konsequenten Schlussfolgerungen aus dem, was sie getan haben. Ihr wollt mir nicht vertrauen? Wollt euer eigenes Ding machen? Okay. Dazu gehören dann aber auch folgende Dinge. Was sind die Konsequenzen des Sündenfalls für Adam? Lasst uns diese Sachen mal durchgehen. Da sagt Gott ihm, die Arbeit wird dir Mühe machen. Hier die Feldarbeit. Im Schweiße deines Angesichts wirst du den Ackerboden bebauen. Den Gott seinetwegen verflucht hat. Der Sündenfall hat Konsequenzen für die Natur, hier in Form des Ackerbodens. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur ist nicht mehr gut. Und das merkt auch heute jeder, oder? Vielleicht sogar mehr denn je. Das zeigt sich am Klimawandel, woran wir als Menschen größtenteils selbst schuld sind. Aber auch an Wirbelstürmen, Erdbeben, Missernten, für die zumindest teilweise irgendwie auch keiner was kann. Und wodurch sich zeigt, Mann, mit dieser Welt läuft wirklich was schief. Wegen uns Menschen, aber auch darüber hinaus. Das kann doch nicht so gedacht gewesen sein. Ja, war es auch nicht. Vor allem in reicheren Nationen oder in Industrieländern scheint es irgendwie nicht mehr so die Rolle zu spielen, was Gott hier zu Adam sagt. Also vor allen Dingen dieses, dass der Mensch im Schweiße seines Angesichts den Boden bebauen wird. Irgendwie sind wir ganz gut versorgt, wenn wir nur auf uns schauen. Durch moderne Technik und durch Erfindungen lässt sich mit deutlich weniger Aufwand deutlich mehr Ertrag erreichen. Und wenn reiche Länder arme Länder nicht ausbeuten würden, dann müsste oder könnte das eigentlich auch weltweit gelten. Sehr vereinfacht gesagt. Und gleichzeitig hat das, was Gott hier sagt, auch heute noch riesige Auswirkungen. Denn darin steckt auch so Dinge wie Arbeit, die einen kaputt macht. Arbeit, die nie aufhört. Die den Körper zerstört, die Seele. Lohn, der gerade so ausreicht, um sich zu versorgen. Zum Sterben zu viel, aber zum Leben irgendwie auch zu wenig. Und wenn man dann irgendwann als Rentner doch mal noch ein bisschen das Leben genießen kann, ja dann, wie es hier beschrieben wird, kehrt man zum Erdboden zurück. Und das ist was jetzt nicht nur Adam damals betroffen hat. Die Last der Arbeit, die den Rücken kaputt macht oder den Kopf oder die Familie. Stressige Arbeit, fertigmachende Arbeit, nervenraubende Arbeit. Das gab es im Garten Eden, in Gottes ursprünglich gut geschaffener Welt, nicht. Hier schon. Willkommen im neuen Normal. Was sagt Gott zu Eva, zur Frau? Er sagt nur zwei kurze Sätze, die aber umso folgenreicher und vor allen Dingen auch schmerzhafter sind. Unter Mühe und Schmerz wirst du Kinder zur Welt bringen. Ich glaube, hier ist jedem direkt klar, wie sehr diese Konsequenz auch heute noch von Bedeutung ist und mit wie viel Schmerz eine Geburt verknüpft ist. Ich habe keine Ahnung, wie in einer perfekten Welt Kinder geboren werden würden, aber scheinbar ohne Schmerzen. Wie genial wäre das? Und der zweite Satz: Du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich herrschen. Dass es Gewalt in Beziehungen gibt, dass Männer über Frauen herrschen, in Familien und noch viel mehr gesellschaftlich, dass es unerfüllte Sehnsucht gibt, hier im Text höchstwahrscheinlich gar nicht so sehr körperlich gemeint, sondern eher als so ein, auf wen ich fixiert bin, nach wen ich mich ausrichte. Das ist eine Folge des Sündenfalls und war in Gottes perfekter Welt ursprünglich nicht so gedacht. Es ist eine Folge davon, dass Beziehungen untereinander zerstört sind und dass auch die Beziehung zu Gott zerstört ist. Und mir ist aufgefallen, interessanterweise hat die, bisschen platt formuliert, die moderne feministische Bewegung, die man natürlich nicht einfach komplett irgendwie über einen Kamm scheren kann, eine sehr tiefe Wahrheit erkannt. Da ist ja ein Thema immer auch irgendwie Selbstbestimmung der Frau oder eine Frau nicht über ihren Mann zu definieren oder über den Mann zu definieren. Und darin steckt tatsächlich eine tiefe biblische Wahrheit, die sich hier in diesem Vers ausdrückt. Eine Frau wird ihre Sehnsucht niemals bei einem Mann stillen können. Andersrum gilt übrigens genau das Gleiche für die Männer, aber da geht es eben hier im Text nicht drum. Da gibt es meines Erachtens eine große Deckungsgleichheit zwischen biblischer Wahrheit und, bisschen platt gesagt, feministischen Ansichten. Mit einer Einschränkung, die all das wieder einreißen wird. Erfüllung, Glück, gestillte Sehnsucht gibt es nur bei Gott. Das Problem an, du wirst dich nach deinem Mann sehnen, ist, dass diese Sehnsucht eigentlich Gott gelten sollte. Die Lösung ist nämlich tatsächlich nicht Selbstbestimmung, sondern auf Gott vertrauen, sich nach ihm sehnen, annehmen, was ich aus seiner Sicht bin. Ich nenne es mal Gottbestimmung. Er bestimmt, wer ich bin. Und das ist dann doch wieder ein ordentlicher Anstoß. Was übrigens ganz genauso für Adam und damit die Männer gilt. Das zeigt sich übrigens an dem Hinweis Gottes, weil du auf deine Frau gehört hast und von der Frucht gegessen hast. Das sagt Gott nicht, weil er Adam damit sagen will, bitte hör nicht auf deine Frau. Oder wenn man es jetzt verallgemeinern würde, ihr Männer, hört bitte nicht auf eure Frauen. Das ist nicht damit gemeint. Sondern weil Eva in dem Falle Adam was gesagt hat, was ganz klar gegen Gottes Gebot ging. Adam hätte hier Gott mehr gehorchen müssen als seiner Frau. Und das ist ein Grundsatz, der für jede Beziehung gilt. Und umso mehr wünsche ich dir, dass dein Freund, deine Frau, dein Bruder, wer auch immer, jemand ist, der dir genau dabei hilft, Gott zu gehorchen, ihm zu vertrauen und dass das kein Widerspruch ist. Ein kleines Zwischenfazit. Ich habe dargestellt, dass vom Sündenfall alle möglichen Beziehungen betroffen waren oder sind. Mit Konsequenzen, die Gott hier Eva und Adam, der Frau und dem Mann, erklärt. Jetzt ist meine Frage an euch. Fühlt sich das so an? Also als wenn hier in der Welt alles kaputt wäre, alle Beziehungen, Gott, Mensch, 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 Natur. Weil es gelingen ja schon auch viele Beziehungen. Es wird auch viel für die Umwelt getan. Ich kenne glückliche Paare. Paare, bei denen der christliche Glauben eine Rolle spielt, aber genauso auch Paare, die überhaupt nichts damit am Hut haben. Und ich würde auch sagen, dass irgendwie meine eigene Beziehung zu meiner Verlobten jetzt nicht nur von Misstrauen geprägt ist, sondern eigentlich ganz gut läuft. Ist das Ganze jetzt wirklich so schlimm? Ich glaube ja. Aber, dass es vielleicht nicht so wirkt. Ich glaube, das liegt daran, dass wir es als Menschen irgendwie ganz gut geschafft haben, so einen Teil der Konsequenzen, einen Teil der Folgen des Sündenfalls abzuschwächen. Ja, Arbeit macht immer noch eine ganze Menge Mühe. Vielleicht für viele nicht mehr so direkt so als Kampf zwischen Mensch und Ackerboden, aber durchaus ja im Sinne, dass es einen fertig macht. Die Burnout-Rate ist wahrscheinlich höher denn je, behaupte ich jetzt einfach. Und trotzdem haben wir es uns, was das angeht, irgendwie auch ganz gut eingerichtet in vielen Teilen der Welt. Von diesem direkten Fluch bekommen wir gar nicht mehr so viel mit. Auch beim Kinderkriegen. Ja, eine Geburt ist natürlich auch im 21. Jahrhundert vermutlich schmerzhafter als alles, was ich mir vorstellen kann. Aber es gibt gleichzeitig auch die moderne Medizin. Schmerzmittel und Dinge, von denen man als werdende Mutter profitieren kann. Und das ist auch gut so. Es gibt gesellschaftliche Errungenschaften, zu denen ich Gleichberechtigung zählen würde, sodass sich zwar immer noch in vielen Bereichen Ungerechtigkeit zeigt zwischen den Geschlechtern, aber man irgendwie auch, zumindest zum Teil, einen Fortschritt sehen kann. Ich glaube, wir haben uns an das, was hier als neues Normal beschrieben wird, ganz gut gewöhnt. So ist das Leben halt. Ja, Geburten sind halt schmerzhaft. Arbeit macht halt kaputt. Ich habe neulich eine Reportage gehört, oder geschaut vielmehr. Da wurde ein Taxifahrer gefragt, ob Arbeit Spaß machen muss. Und er meinte, Zitat, nee, Arbeit muss nicht immer Spaß machen, aber sie darf halt auch nicht immer scheiße sein. Und ich finde, darin steckt voll dieses neue Normal. Das, was Adam und Eva hier als neues Normal beschrieben wird, was für uns überhaupt nicht neu ist, sondern einfach, ja, halt das Normal. Arbeit ist halt auch mühsam. Aber irgendwie haben wir uns auch damit arrangiert, wenn es nicht die ganze Zeit nur mühsam ist. Und diese Dinge bringen mich zu einer Feststellung. Weil es sich hier ganz gut aushalten lässt, meistens, haben wir vergessen, dass wir ein Problem haben, was eine Lösung braucht. Und ich komme noch zu einer weiteren Feststellung. Weil es sich hier ganz gut aushalten lässt, meistens, haben wir vergessen, dass wir für eine Welt geschaffen wurden, die viel, viel besser ist als das hier. Das Ding ist, all das, was uns hier Linderung für die Konsequenzen des Sündenfalls verschafft, so gut diese Sachen wirklich sind, all diese Dinge lösen das eigentliche Problem nicht, sondern dadurch werden letztlich nur die Symptome abgeschwächt. Das ist wie, keine Ahnung, als würde ich mir eine Ibu 900 nacheinander reinpfeifen, in der Hoffnung, dass mein Blinddarmdurchbruch sich dann irgendwie von alleine regelt. Ja, es ist wirklich gut, dass es diese Schmerzmittel gibt. Aber die lösen das Problem nicht, sondern lindern die Folgen des Problems. Der Blinddarm muss raus. Erst dann kann Heilung geschehen. Stichwort Schlange. Wie so ein Schlangenbeschwörer eine Schlange nach seiner Melodie tanzen lässt oder ja wortwörtlich nach seiner Pfeife tanzen lässt, so habe ich das Gefühl, lullen wir uns als Menschen teilweise selbst ein mit der Melodie, das ist hier doch irgendwie ganz erträglich, das ist doch ganz nett. Leben ist halt so. Ist doch alles nicht so schlimm. Ist doch unser Normal. Und das Ding ist, das Grundproblem, die zerstörte Beziehung zwischen Mensch und Gott, die löst sich nicht mit netter Melodie oder sich einfach damit abfinden, dass das Leben hier halt so ist. Wir brauchen keinen Schlangenbeschwörer, sondern den Schlangenzerstörer. Jemand, der das Grundproblem löst. Und ich wette, Schlangenzerstörer ist ein Name für Gott, den du bisher noch nicht gehört hast. Und damit komme ich zu dem, was Gott zu der Schlange sagt. Und damit zum dritten Punkt, wiederhergestellte Beziehung. Als Gottes Gegenüber, als Spiegelbilder, gibt Gott Adam und Eva die Möglichkeit, ihm zu antworten. Das, was sie sagen hier im Text, ist eher blöd, aber Gott will sie hören, was sie zu sagen haben. Der Schlange gibt Gott diese Möglichkeit nicht. Die Schlange hat nichts beizutragen, was Gott in irgendeiner Weise hören will, muss oder sollte. Sie hat nichts beizutragen, was der Beziehung zwischen Gott und Mensch in irgendeiner Weise zuträglich wäre. Und deswegen redet hier allein Gott. Und er spricht das Todesurteil über die Schlange. Und damit, denkt nochmal kurz an eben, über den Teufel, den Tod, das Böse. Und dabei ist der entscheidende Vers, Vers 15. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Das klingt vielleicht jetzt nicht so, aber das, genau das, ist das Licht am Ende des Tunnels. Die gute Nachricht für dich und mich. Denn hier, mit diesem einen kleinen Vers, der irgendwie so komisch klingt, wird uns jemand vorgestellt. Name, Jesus. Beruf, Schlangenzerstörer. In diesem Vers geht es nicht darum, ja, dass dieses Tier Schlange den Menschen halt irgendwie nerven wird, weil sie ist giftig und beißt und deswegen Menschen halt Schlangen töten oder so, sondern Gott setzt hier fest, dass die Frau und die Schlange Feinde sind und der jeweilige Nachkomme. Das steht hier bewusst im Singular, Einzahl, maskulin, der Nachkomme. Und dieser Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Bedeutet, sie völlig vernichten. Das ist eine sehr, sehr harte Aussage, das ist mir bewusst. Aber es ist tatsächlich die beste Nachricht, die hier stehen könnte. Dieser eine Satz deutet an, dass diese ganze Spirale von Mühe, von Leid, Arbeit, Schmerz, unerfüllter Sehnsucht, all diese erwähnten Konsequenzen hier im Text, diese Spirale wird nicht endlos sein, sondern sie wird enden, wenn der Nachkomme der Frau die Schlange vernichtet hat. Und an der Stelle lohnt sich ein Cut. Und ein Sprung rein in einen komplett anderen biblischen Text, der im Buch Lukas, das ist im Neuen Testament, beschrieben wird. Als Jesus nach seiner Auferstehung mit zwei von seinen Schülern unterwegs ist, erklärt er ihnen all diese Dinge, die sich im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, also bevor Jesus gelebt hat auf der Erde, all diese Dinge, die sich auf ihn beziehen. Also wo er selbst im Alten Testament angekündigt wird, wo angekündigt wird, dass ein Retter kommen wird, der die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederherstellen wird und das reparieren wird. Und da heißt es, Jesus erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei allen Propheten. Lukas 24 ist es. Mose, die fünf Bücher Mose. Genesis oder 1. Mose ist logischerweise das erste von diesen fünf. Es ist das erste, allererste Buch der Bibel. Schon in diesem ersten Buch der Bibel geht es um Jesus. Auf Seite 3. Auf Seite 3 stellt Gott den Retter vor. Er verspricht, dass ein Retter kommen wird, der Schlange, dem Bösen, all dem Schlechten hier den Kopf zertreten wird. Jesus ist der Nachkomme der Frau. Er ist der, der das Böse besiegen wird. Wisst ihr, was das heißt? Es gab nie einen anderen Plan, abgesehen von Jesus. Von Anfang an war klar, dass es einen Retter braucht und dass er der Retter ist. Klar, in Vers 15, da steht jetzt nicht, Jesus wird am Kreuz für eure Schuld sterben. Das steht übrigens nirgendwo im Alten Testament genau so. Es ist ein bisschen wie so ein Rätselbild. Kennt man vielleicht so als Spiel. Man hat ein Bild und davor ganz viele Sachen zugedeckt. Man nimmt so nach und nach ein Teil weg, bis jemand erraten hat, was es sein könnte. Und ein bisschen so ist es hier auch. Dieser Vers, Vers 15, ist das allererste Stück von einem Rätselbild, was weggenommen wird. Und durch das ganze Alte Testament wird immer mal mehr an einer anderen Stelle weggenommen, bis das Bild immer klarer wird. Und hier ist der erste Teil davon. Und zwar davon, wie Jesus das, was kaputt gegangen ist, wieder ganz machen wird. Wie er die Beziehung zwischen Gott und Mensch, Mensch und Mensch und auch Mensch und Natur wieder heilen wird. So wie es am Anfang war, so wie es gedacht war, so wie es das alte Normal war, das viel, viel bessere Normal. Das, was wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können, weil wir ja nur unsere Welt hier kennen, logischerweise, und wie sie halt funktioniert. Wo es natürlich auch sehr viel Gutes gibt, aber irgendwie auch alles geprägt ist von so einer Kaputtheit. Und Jesus ist der, der das machen wird. Das ist sein Job. Ausgehend von diesem Text aus 1. Mose ist es natürlich alles was Zukünftiges. Gott kündigt es an. Das Schöne ist, für uns hier ist es nichts Zukünftiges. Zumindest zum Teil nicht. Jesus ist schon am Kreuz gestorben. Er hat der Schlange schon den Kopf zertreten. In der Bibel wird Jesu Tod und Auferstehung als Sieg über den Teufel, den Tod, die Schlange gefeiert. Und da muss ich schon wieder einen Cut machen. Denn wenn das stimmt, dann würde das ja heißen, alles wieder gut. Weil, also Beziehung wiederhergestellt, oder? Was ja irgendwie nicht so ist. Also fühlt sich zumindest nicht so an, wenn man sich mal umschaut. Wenn man mal kurz an sich denkt, wenn man mal kurz an den nervigen Nachbarn in seinem Haus denkt. Weiß nicht, ob das hier das Paradies schon ist. Deswegen eine letzte Frage noch. Wieso ist die Welt, trotz dass Jesus am Kreuz gestorben ist, nicht wieder perfekt? Und die Antwort darauf ist irgendwie eine sehr, sehr komplizierte und gleichzeitig auch eine sehr, sehr einfache. Sie ist kompliziert, weil das, was Jesus getan hat, sein Tod und seine Auferstehung, auch sein Leben, Auswirkungen hat auf alles. Und es betrifft so viele Ebenen. Es betrifft Vergangenes, es betrifft Zukünftiges, es betrifft die Gegenwart. Und es betrifft alle meine Lebensbereiche, unsere Gesellschaft, alles, die ganze Welt. Man kann vieles kapieren, aber auch irgendwie noch viel mehr nicht. Vielleicht auch noch nicht. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch einfach. So wie durch den Sündenfall die Beziehung zwischen Mensch und Gott zerstört wurde und das Folgen für alle anderen Beziehungen hatte und Konsequenzen für das Leben hier auf der Erde, so ist Jesu Tod und seine Auferstehung die Umkehrung davon oder der Beginn der Umkehrung davon, der Beginn der Wiedergutmachung, des Sieges Gottes über den Tod, die Sünde. Denn dank Jesus ist es Menschen möglich, in Beziehung mit Gott zu leben, mit ihrem Schöpfer. Und Gott weiß, dass zu unserem Normal hier auf der Erde gehört, dass wir nicht perfekt sind als Menschen. Deswegen hat er durch Jesus den Weg geschaffen, wie nicht perfekte Menschen Gemeinschaft mit dem perfekten Gott haben können und das Trennende, unsere Schuld, unsere Sünde, die hat Jesus weggeräumt. Die ist schon ausgeräumt. Und deswegen ist die Beziehung von mir zu ihm oder auch von euch zu ihm natürlich trotzdem nicht perfekt. Das wird sie in dieser Welt nicht, in der ich als nicht perfekter Mensch lebe. Aber hier regiert Gnade. Und auch meine Beziehung zu anderen Menschen wird hier auf der Welt nicht perfekt sein. Einige werden hoffentlich wirklich richtig gut sein. Andere realistischerweise betrachtet nicht. Und auch unsere menschliche Beziehung zur Umwelt, zur Natur wird hier nicht perfekt sein. Sich um all diese Dinge zu bemühen, ist trotzdem wirklich gut. Weil ein guter Schöpfer, der uns liebt, sie geschaffen hat. Die Erde, die Menschen auf dieser Erde. Und diese Erde und die Menschen darauf sind in seinen Augen unfassbar wertvoll. Wie kann ich gering schätzen, was Gott wertvoll ist. Sie sind ihm so wertvoll, dass er verspricht, ich mache für euch einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf der all dieses Schlechte, all das Zerstörende und Trennende keinen Platz mehr haben wird. Dazu gehören darf jeder. Jeder, der anerkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und wenn diese neue Welt kommt, dann werden alle Beziehungen wieder perfekt sein. Für immer. Die von euch zu mir, die von euch untereinander und die von euch zur Natur. Dann dürft ihr das einfach wieder genießen. Dann könnt ihr das einfach wieder genießen. Und ihr könnt es perfekt nutzen. Wie in Eden. Ganz so, wie es ursprünglich gedacht war. Im alten Normal. Im besseren Normal. Freut euch drauf. Ich bete noch. Vater, wenn ich ehrlich bin, dann ist es irgendwie wirklich was Unvorstellbares, wie du dir die Welt mal gedacht hattest. Weil ich mit meinem Verstand, der Teil dieser Welt hier ist, und ich, der Teil dieser Welt hier bin, nicht weiß, wie es mal war. Und es mir nur irgendwie versuchen kann vorzustellen. Umso mehr danke ich dir dafür, dass du einen Weg geschaffen hast. Ein Weg der Wiederherstellung, ein Weg der Heilung und wie Beziehungen wieder ganz gemacht werden. Vater, wir leben in dieser Welt und sind Teil der Welt und sind selbst nicht perfekt. Aber Jesus war perfekt und hat sein Leben für uns hingegeben, sodass wir in Beziehung mit dir treten können und dass Beziehungen heilen können. Und ich bin gespannt darauf, wie es mal sein wird, ja, bei dir, in der Welt, die perfekt ist. Sorg du dafür, dass uns das hier begeistert. Und ich bete auch darum, dass, ja, wenn man das noch nicht glauben kann, du irgendwie diesen Glauben schenkst und Gnade schenkst und eine Begeisterung dafür schenkst, ja, wie du bist und wie du dir die Welt eigentlich gedacht hast. Amen.